Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass ich einen echten Pionier des deutschen Coachings zu Gast habe. Und zwar habe ich Dr. Uwe Böning hier zu Gast. Hallo Uwe.
Grüß dich, Laura, ich freue mich.
Und was ich ganz besonders finde oder sehr spannend, dass du schon die Welt des Coachings in Deutschland maßgeblich mitgeprägt hast. Du hast mit den DBVC gegründet und warst da auch erster Vorstandsvorsitzender, was ich erfahren habe.
Ja.
Und wir haben uns ja auch auf einer Veranstaltung des DBVCs kennengelernt. Und was ich total schön fand, du hast mich ja dann spontan mir angeboten, mich mit nach Hause zu fahren, weil ich eine Mitfahrgelegenheit gesucht habe.
Ja.
Und es war eine der lustigsten Autofahrten durch Frankfurt überhaupt.
Ich kann mich auch noch erinnern, mit welchen Widerständen wir gekämpft haben, um zum richtigen Haus zu kommen.
Genau. Und auch da hat das Thema Mindset eine große Rolle gespielt. Ja, heute wollen wir über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen, auf das ich mich wahnsinnig freue. Und zwar hast du oder bist gerade mal wieder dabei, eine Veröffentlichung zu schreiben, an einem Buch zu schreiben.
Ja.
Du hast nämlich, ich habe natürlich recherchiert, was du schon alles gemacht hast in deinem Lebenslauf, und du hast wahnsinnig viel veröffentlicht. Du warst auch an oder bist vielleicht auch immer noch an mehreren Universitäten als Dozent tätig. Und da freut mich natürlich umso mehr, so viel Wissen und Fachkompetenz heute in meinem Podcast zu haben. Und dein neuestes Buch beschäftigt sich mit KKK, Krisen, Kriege und Katastrophen.
Ne? Genau, genau.
Und ich bin ganz, ganz neugierig, dass wir uns das jetzt heute mal ganz systematisch anschauen und einfach mal gucken, hey, was können wir eigentlich aus Krisen lernen? Und mein Podcast, wie ich ja gerade schon angekündigt habe, starte ich immer mit einer random question.
Okay.
Damit würde ich einsteigen. Aber erstmal herzlich, herzlich willkommen, lieber Uwe.
Ja, vielen Dank für die freundliche Eröffnung. Das macht ja richtig gute Laune, wenn du so sprichst.
So soll das sein. Das ist sogar die Frage, die mir gerade ausgespuckt wurde von meinem Random Generator. Passt sogar ein bisschen. Das finde ich spannend. Und zwar: Transformation beginnt immer mit der radikalen Akzeptanz von dem, was ist. Was gibt es in deinem Leben, was du akzeptieren darfst oder jetzt lernen darfst zu akzeptieren?
Ja, für mich ist außerordentlich wichtig, die Realität zu akzeptieren. Und zwar nicht die Realität, die ich sehe oder die ich erlebe oder ich verspüre, sondern die Realitäten, die auch andere Leute haben. Und zudem die Realitäten, die sich aus mehr perspektivischen Betrachtungen ergeben. Wenn verschiedene Leute zusammen sind, erleben sie so Verschiedenes. Realität nicht nur eindimensional und dem Aspekt von Recht haben, wollen oder können, sondern auch unter der berechtigten Perspektive anderer Ausgangspunkte Realität zu betrachten. Und Realität ist so multidimensional oder das bricht sich ja oft wie in einem Prisma, wenn man Realität betrachtet, wenn verschiedene Leute aus verschiedenen Perspektiven darauf gucken. Und das erlebe ich in der Coaching-Arbeit, das erlebe ich bei Transformationsprozessen, bei irgendwelchen Change-Aktivitäten, wenn Firmen sich zusammenschließen, im Einzelfall bei Einzelcoachings, bei den Perspektiven verschiedener Personen, verschiedener Manager aus verschiedenen Hierarchieebenen. Und also, wenn du von Realität sprichst, muss ich einfach immer wieder von Realitäten sprechen. Und die zu akzeptieren, halte ich für basal, für ein halbwegs richtiges Verhalten.
Absolut. Und du siehst an meinem Gesichtsausdruck, mein Herz geht auf. Und ich war gerade sehr erinnert an eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Vielleicht kennst du das, Der Baum der Erkenntnis von Maturana. Und
schon lange her, dass ich das gelesen habe.
Ich habe mir das tatsächlich als Projektarbeit, ich habe noch ein paar Semester Philosophie studiert neben Psychologie und habe das als Projektbuch quasi genommen, weil ich es nicht geschafft habe, es ohne diese Aufgabe der Uni dahinter zu lesen, weil es ja schon eine große Konzentration erfordert. Und der Punkt, der da aber auch ganz, ganz groß für mich rauskam, war genau dieser Blick, hey, wir brauchen, um miteinander gut leben zu können, dieses Verständnis, durch den anderen kann ich mehr sehen. Und wenn ich die Realität des anderen akzeptiere, kann ich eigentlich nur profitieren und lernen.
Ja, genau.
Ja.
Da kommen wir zu einem ganz wesentlichen Motiv, aber da werden wir wahrscheinlich später darauf eingehen, zu einem Motiv dann für das Buch, das ich jetzt schreibe.
Genau, und von dem Buch wollte ich auch gerade zu deinem Buch leiten.
Ja.
Welche Krisen hast du dir denn angeschaut?
Das veranlasst mich jetzt direkt mit meiner Vermutung zu beginnen. Also. Ich finde interessant, dass du die Perspektive von Maturana ansprichst, weil das einen Zusammenhang hat zu den Autoren, die ich früher kennengelernt habe, als ich Psychologie studiert habe, als ich in die Praxis ging und an der Praxis gearbeitet habe. Und zu Maturana gehört ja auch eine ganze Gruppe von anderen Leuten als Palo Alto, unter anderem auch der bekannte österreichische Psychologe, klinische Psychologe, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Der geschrieben hat, menschliche Kommunikation. Paul Watzlawick, mir fällt er ein. Paul
Was
Watzlawick habe ich irrtümlicherweise, so scheint das, in einer Bahnhofshandlung kennengelernt, weil ich das Buch sehr früh fand, als es gerade veröffentlicht worden war. Und das hat für mich Perspektiven ungeheurer Art eröffnet. Jetzt direkt zum Buch, damit ich nicht ausschweife. Seit dieser Zeit beschäftigen mich unterschiedliche Personen und Systemprobleme oder insgesamt die systemische Betrachtungsweise. Und ich habe eine ganze Reihe in meiner Coaching-Arbeit, in der Change-Arbeit. Ich war ja früher auch mal 5 Jahre lang Therapeut gewesen, bevor ich in die Wirtschaft gegangen bin. Habe da sehr unterschiedliche Themen behandelt in den klinischen Fragestellungen und weil ich sehr viel Paartherapie gemacht habe, was für mich das intensivste Management-Training war, denn mit Paaren zu arbeiten, vor allen Dingen mit Paaren in Gruppen, ich habe so Gruppenlernprogramme für Paare gemacht, lernt man eine Dynamik kennen, die so ungeheuer ist, dass man nur überlebt, wenn man mit Parteilichkeit und Neutralität umgehen kann. Und das war der Grund, warum ich mich immer mit bestimmten Fehlern beschäftigt habe. Warum kommen verschiedene Sichtweisen zustande. Und sie kommen zustande, weil es eine ganze Reihe von psychologischen Fehlern, von kognitiven Fehlern gibt, von emotionalen Fehlern, von systemischen Spielregeln, die sich bewusst oder unbewusst einstellen bei irgendwelchen Konfliktsituationen. Und ich habe mich immer mit Einzelfällen beschäftigt, mit einzelnen Zielgruppen, mit einzelnen Themen, bis ich glaubte, verstanden zu haben, dass es wichtig ist, nicht nur von diesen unmittelbar aktuellen Themenstellungen auf Schlussfolgerungen zu kommen, sondern ein starkes Paradigma zu verwenden oder starke Paradigmen, um Phänomene, die im Alltag überall da sind, psychologische Fehler, kognitiver, emotionaler, systemischer Art, weil diese schwer erfassbaren Fehler, aber doch vorhandenen Fehler im Alltag leichter zu beobachten sind, weil sie dramatischere Folgen haben, wenn man über Krisen spricht, Systemkrisen oder gesellschaftliche, politische Krisen oder Naturkatastrophen, wenn man über Krisen spricht, über Kriege spricht oder über Katastrophenvorgänge. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre sinnvoll, sehr unterschiedliche Katastrophen oder Krisen zu nehmen, um an diesen drastischen Beispielen die unglaubliche Vielzahl unterschiedlicher Fehlerabläufe psychologischer Art herauszuarbeiten, die im Alltag alle auch vorhanden sind, aber dort weniger sichtbar sind oder sich nicht so dramatisch auswirken. Das heißt, die Bewältigung von diesen Krisen und die Bearbeitung durch Analysen dieser Krisen macht sichtbarer, was es im Alltag ohnehin gibt, um es so zu sagen. Und deswegen habe ich folgende Beispiele genommen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 22. Dann die Documenta, nee, 21. Ahrtal war 21. Dann die Documenta-Skandalisierung der Ausstellung, die Auseinandersetzung über Antisemitismus und alle möglichen Aspekte, die damit zusammenhängen. Drittens habe ich den Abzug der alliierten Streitkräfte aus Kabul, vor allen Dingen der Deutschen, analysiert, die aus Kabul herausgegangen sind in letzter Sekunde quasi und zu einem katastrophal auswirkenden Ergebnis geführt haben, mit Flucht und Tod von allen Leuten und allen möglichen humanen oder politischen Problemen, die damit offen geblieben sind. Und das vierte Beispiel ist, an dem arbeite ich noch, der Überfall der Hamas am 7. Oktober auf Israel und seine dramatischen Kriegsfolgen. So mit diesen vier unterschiedlichen Beispielen habe ich mich auseinandergesetzt und beschreibe die Beispiele nochmal relativ detailliert, was da ge genau passiert ist, um dann abzuleiten, welche psychologischen Fehler kann man denn da überhaupt beobachten. Und das sind so viele, dass man fast fassungslos werden kann. Und das Interessante ist die Frage, die dann daraus resultiert. Wenn man die Fehler kennt, werden sie dann weniger? Leider gibt es eine Reihe von Fehlern, die gerade darauf hinweisen, dass Menschen sehr resistent bei ihren Auffassungen bleiben. Realität hin oder her, selbst zu ihrem eigenen Nachteil bleiben Leute, das ist einer der klassischen Fehler, ganz stark bei den Meinungen, die sie einfach schon gefasst haben, aus welchen Gründen auch immer. Unter Stressbedingungen dieser extremen Art verengen sich die Perspektiven und deswegen sind Leute für vernünftige Argumente nicht so ohne weiteres oder gar nicht zugänglich. Kurzschluss aus dieser Be Kurzbeschreibung heißt für mich, wenn wir vernünftig sprechen und nicht psychologisch, haben wir keine Chancen, Menschen in schwierigen Situationen zu überzeugen. Deswegen reicht es überhaupt nicht, weder auf der persönlichen Ebene, noch auf der gesellschaftlichen Ebene, noch auf der politischen Ebene, dauernd mit der Vernunft zu kommen, die ich durchaus schätze als Erbe der Aufklärung, aber sie reicht nicht aus, um Konflikte zu lösen. Wir sind sehr viel einfacher und leichter und schneller in der Lage, technische Probleme zu lösen, als zwischenmenschliche Abläufe, deren Interaktionen so komplex, so kompliziert, so verrückt, so paradox manchmal sind, dass sie nicht einfach mit Logik zu begreifen sind, sondern mit Psychologik. Und das herauszuarbeiten und auf ungefähr, ja, sagen wir, etwa 100 Fehler einzugehen, die zumindest genannt werden und in den Beispielen dann in Teilen auch erläutert werden, komme ich dann bei der ganzen Durchforstung dieser schwierigen Situation und sage, wenn man sich das anschaut, kann man den Kopf schütteln, man kann aber auch lernen. Man muss nicht nur auf die Dummheit oder die unfassbare Angst von Leuten starren und ängstlich werden, sondern man kann lernen, was da eigentlich passiert. Aber man muss sich der Wucht der Realität aussetzen, um das Wort nochmal aufzugreifen. Und die Realität bedeutet Fakten, bedeutet Emotionen, bedeutet unvorhersehbare Situationen in den Griff zu kriegen und damit etwas anzufangen. Und ich habe angefangen, mich mit sehr einfachen Problemen zu beschäftigen, erst mit Einzelpersonen als Psychologe, dann mit Gruppen. Habe ja auch eine Gruppendynamik-Ausbildung und das ist in manchen Momenten einfach merkbar. Habe mit Systemen gearbeitet, mit Unternehmen, mit anderen Organisationen, mit vielen Wirtschaftsunternehmen, staatlichen Organisationen und auch mit anderen Organisationsformen, also zum Beispiel NGOs, die Beratung gesucht haben. So ganz unterschiedliche Fragestellungen, die immer komplexer wurden. Und jetzt habe ich gedacht, ich kann nicht jetzt das 13. Buch über Coaching schreiben und den 50. oder 60. Artikel, ich weiß es schon gar nicht mehr, sondern jetzt schreibe ich mal über das, was ich gesellschaftlich relevant finde. Weil ich finde, dass gerade Coaches die Aufgabe haben, auch ihre Perspektive einzubringen in die gesellschaftlichen Diskussionen bei der Bewältigung von solchen kritischen Situationen. Das sollten nicht nur Rechtsanwälte machen, das sollten nicht nur Wirtschaftler machen, das sollten nicht nur Politiker machen, das sollten nicht nur Mediziner machen, sondern das sollten auch Psychologen und andere Leute machen. Es sollten Coaches machen, die verschiedene Hintergründe ja haben können. Und sie sollten versuchen, die Welt etwa ein klein wenig zu bereichern, um sie an der Stelle besser zu machen, damit vielleicht einige Schwierigkeiten eher oder schneller bewältigt werden können. Das ist die utopische Hoffnung.
Super spannend und ich habe gleich im Anschluss, ich muss mich jetzt ganz kurz centern, damit ich die, also ich habe jetzt fünf Fragen im Anschluss, aber ich kann ja nicht alle auf einmal stellen.
Ja.
Das Erste, was mich tatsächlich interessiert, sind diese, du sprachst gerade von ungefähr oder über 100 Fehlern.
Ja.
Was sind denn, wo du vielleicht nochmal sagen kannst, okay, diese Fehler kann ich in Kategorien einteilen. Was sind so die, oder alternativ, was sind die Hauptfehler? Wo du sagst, okay, wenn man die drei, fünf Fehler kennt, dann ist uns schon mal ein bisschen geholfen.
Also ich könnte jetzt aus dem Stand eine ganze Reihe von Fehlern nennen. Ich mache jetzt eine Zufallsauswahl, wenn du
Ja,
einverstanden
ich möchte ein paar wissen.
bist. Das scheint ganz banal zu sein, aber die Sachen wirken sich ja aus. Zum Beispiel die Tatsache, dass Leute in kritischen Situationen häufig einen Überoptimismus an den Tag legen, der dazu führt, dass man kritische Situationen einfach nicht richtig einschätzt. Was fehlt, ist das Lesen können von schwachen Signalen. Und das ist eine Schwierigkeit, die ich bei vielen Menschen erlebe. Schwache Signale in komplexen Situationen. Sondern da haben die Leute einfach ihre einfachen Regularien oder Kategorien oder ihre Auffassungen oder vor allen Dingen auch ihre Werte. Und dann bleiben sie bei denen stehen und sie minimieren die Gefahr, die in schwachen Signalen manchmal erkennbar wird.
Wie darf ich mir denn so ein schwaches Signal vorstellen? Also was ich jetzt in meinem Kopf mir konstruiert habe, keine Ahnung, ob es richtig ist, aber war jetzt, okay, was weiß ich, es gibt ein Erdbeben oder eine Flutkatastrophe und es
Ja.
gibt eine Warnung, was weiß ich, vom Wetterbericht, die darauf hindeutet, dass sowas durchaus wahrscheinlich ist. Aber ich nehme sie nicht ernst, weil sie halt runterfällt, weil es noch nie sowas gab, irgendwie sowas. Wäre das eine Art von schwachem Signal?
Das ist eine ganz deutliche Stelle, die man gerade besonders in der Ahrtal-Flutkatastrophe beobachten kann. Es gab ja Tage vor der Katastrophe, 14., 15. Juli, Jahr 2021, gab es jede Menge Warnungen aus Deutschland und auch international. Zuletzt noch aus einer Institution in London. Es gab die klaren Signale, dass eine schwierige, ganz schwierige Situation auftreten würde. Die deutschen Rezipienten haben in der Situation weder in Nordrhein-Westfalen noch in Rheinland-Pfalz die Beteiligten, zum Beispiel der Landrat Pöhler, der nachher dann auch zurücktreten musste und sich freiwillig dann abgemeldet hat, der hat in der Situation die Gesamtheit der Gefahr total unterschätzt. Aber es war nicht er allein als Person, sondern es waren auch Institutionen, auch die Minister und Minister, die Schrinden und die Staatssekretäre, die daran beteiligt waren, haben katastrophale Fehleinschätzungen gemacht. Sie haben nämlich die Messstände der Flut falsch eingeschätzt, falsch interpretiert. Im Krisenzentrum in Rheinland-Pfalz ist es nicht richtig wahrgenommen worden. In Nordrhein-Westfalen auch nicht richtig. Es gibt keine Bundesinstitution, die alle Daten hat und handlungsberechtigt ist, sondern es müssen einzelne Leute ihre persönlichen Erfahrungen einbringen, um die Situation, die sie völlig überrascht hat. So ein hoher Wasserstand im Ahrtal war bisher noch nicht erkennbar, obwohl im Ahrtal seit dem 14. Jahrhundert nachgewiesen ist, wie häufig Flutüberschwemmungen im Ahrtal stattfinden. Aber wer lernt daraus? Genauso ist das Problem, die Leute nehmen nicht wahr, dass eine Schwierigkeit entsteht. Man unterschätzt die Pandemie zum Beispiel auch, die wir hatten, die Corona hieß. Man hat sie ähnlich am Anfang unterschätzt, bis man merkte, was für eine Katastrophe da auf uns zurollt. Es hat Tage, Wochen gekostet, bis wir handlungsfähig waren mit überlegten Maßnahmen. Und es war schwierig einzuschätzen, wer hatte nun recht, was die richtigen Maßnahmen sind. Und das war ähnlich. Und in der Ahrtal-Katastrophe hat sich herausgestellt, es gab Leute, die gewarnt worden sind. Ich mache einen Sprung. Es sind nicht nur Verantwortliche in Institutionen, in politischen Funktionen, kritische Mithelfer für die Katastrophe, um sie mal so paradox zu benennen. Es gab Leute, die noch Minuten bevor die Flut sie umgebracht hat, noch der Meinung war, so schlimm kann es nicht werden. Sie müssen gerade noch ihr Auto auf einen sicheren Parkplatz bringen oder sie müssen gerade noch irgendetwas rausholen an Unterlagen, die sie nicht dabei haben. Sie werden aber gleich zurückkommen und dann sich retten lassen von den Rettern. Und da gab es Retter, die gesagt haben, ich habe ein Interview mit meinem Neffen gemacht, der zu den Frühhelfern gehörte, weil er dem THW-Werk als Ehrenhelfer zur Verfügung steht. Die Leute haben gar nicht eingeschätzt, was da los ist. Die haben das überhaupt nicht geglaubt. Selbst als die Feuerwehr da war und sie rausholen wollte und es um Minuten, Sekunden ging, haben die noch geglaubt, wird alles nicht so schlimm. Und es gab Leute, die haben Ehepartner verloren. Der eine ist durchgekommen, der andere wollte gerade noch aus dem Keller was rausholen und ist im Keller ertrunken. Also das heißt, bis zur letzten Sekunde der Todes- und Lebensgefahr gibt es Leute, die das nicht wahrnehmen, weil sie das nicht vorstellen können und nicht wahrhaben wollen. Sie lehnen das ab. Da tritt ein emotionaler Abwehrmechanismus ein. So schlimm kann es doch nicht werden. Und die Leute glauben daran. Und das kann man im Alltag sehr häufig beobachten. Das Nicht-Wahrnehmen von schwachen Signalen, das Falschinterpretieren von schwachen Signalen ist so ein Hauptthema der ganzen Geschichte.
Ja, finde ich irre spannend, weil es gibt ja, also mir kommen jetzt gerade drei Punkte, die ich für wichtig halte. Einmal gibt es ja natürlich den Empfänger und
Ja.
aber auch den Sender, ne? Also A, was kann der Sender tun, damit er besser gehört wird? Und aber auch, was kann der Empfänger tun, damit man in Zukunft sensibler ist für solche Fragen?
Genau.
Und dann habe ich jetzt gerade auch, als du dieses Bild vom Keller gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bild ist, das mir besonders im Kopf ist. Ich habe aber tatsächlich, also ich wohne ja direkt am Bodensee und ich habe, sobald Wasser bei mir im Keller wäre oder so, habe ich immer schon für mich den Notfallplan, also wenn es ein Millimeter ist, Hund in die Hand nehmen und nach oben so schnell es geht, weil ich das so erschütternd finde, wie Menschen, also schon auch bei der Flutkatastrophe in Passau, da habe ich das, glaube ich, das erste
Ja.
Mal gehört, wie Menschen wirklich im Keller ertrunken sind. Und das
Ja.
stelle ich mir einen absolut grauenvollen Tod vor. Also da vielleicht, also einmal das Senden der Botschaft, dann natürlich das Zuhören, also sensibel sein. Und aber auch, was kann ich lernen, damit ich schon mal in der Notfallsituation einen Plan im Kopf habe, dass ich handlungsfähig bin und nicht erstmal dastehe und nach links und rechts renne, ne?
Also was du lernen kannst oder was man lernen könnte oder was wir als Gesellschaft oder als Institution zu lernen hätten, ist, dass man vorbereitet sein soll auf Katastrophen und auf die Abläufe, die da stattfinden. Und das gibt es fast gar nicht. Es gibt Katastrophenregelungen, Katastrophenschutzpläne. Aber wer kennt die eigentlich? Womit werden eigentlich die Leute im Ahrtal oder wurden sie vertraut gemacht? Obwohl man seit dem 14. Jahrhundert, wie vorher gesagt, seit dem 14. Jahrhundert man die Gefahr kennt. Meterhohe Überschwemmungen waren dort gewesen. Über all die Jahrhunderte, das Tal ist grundsätzlich gefährdet. Aber die Leute, die dort ihre Heimat haben, die glauben nicht an die Gefahr, solange sie sie nicht erleben. Und deswegen ist die Schwierigkeit, in der Extremsituation das Richtige zu machen, weil die Leute so überrascht sind, so unter Stress sind, dass das Gehirn einfach blockiert und einseitig reagiert. Was man bräuchte, ist eine viel, viel stärkere Vorbereitung auf solche Situationen, Simulationsübungen zu machen, Pläne zu haben, wer rettet wen, wie geht man mit welcher Kommunikation um. In der Katastrophe war zum Beispiel jetzt Ahrtal, in der Katastrophe war zum Beispiel zu einem Zeitpunkt der Funkkontakt weg. Kein Funkkontakt und keine Handys haben funktioniert, weil die Leitungen ausgerissen waren und die Masten umgerissen worden waren von dem Wasser. Das heißt, die konnten sich gar nicht verständigen, die Leute, über den größten Teil der Nacht. Die haben dunkel agiert. Die sind per Zufall ins Wasser gefahren, die Helfer, und haben Leute gesucht, die irgendwo auf den Dächern saßen und mit ihrem Handy Licht gemacht haben. Aber wie wollte man sich verständigen? Und dann gibt es selbst in dieser dramatischen Situation Leute, die sitzen auf dem Dach, die gehen nicht runter, weil ihre Katze nicht mitgeht oder irgend so etwas. Das heißt, da müssen emotionale Konfliktkonstellationen von den Helfern antizipiert werden, auf die sie auch nicht richtig vorbereitet sind. Weil ein zweiter Mechanismus, ein zweiter psychologischer Fehler, Leute greifen in Stresssituationen dieser dramatischen Art gerne zu den bisher im Leben schon aufgenommenen Spielregeln oder den Perspektiven. Und Informationen, kritische Informationen, Vorwarnungen, Regenwarnungen, was auch immer, wird, weil es der eigenen Erwartung widerspricht, nicht ernst genommen, obwohl die Daten vorliegen, obwohl man sie warnt. Sie sind nicht zu überzeugen, weil sie es noch nicht erlebt haben. So, und deswegen muss man, wenn man Helfer ist, nicht nur an die Situation im Ernstfall denken, sondern auf das, was präventiv gemacht werden könnte. Und präventive Maßnahmen gibt es bei uns ja fast gar keine. Trainiert, wer wird geschult, welche Bürgermeister, welche Kreisinstitution, welche Landesinstitution, welcher Krisenstab wird auf diese Formen psychologisch wirklich vorbereitet?
Das fängt ja schon bei der ersten Hilfe an.
Genau.
wo ich regelmäßig auf unser System in Deutschland einen Koller kriege.
Also gestern Abend habe ich beispielsweise im Fernsehen eine Aufnahme gesehen aus Israel, weil es jetzt gerade aktuell um die Frage geht, wie geht denn der Krieg um Israel, um Palästina oder was eigentlich weiter? Jetzt ist die Hisbollah und Israel dran. Was passiert? Die Leute kennen die Situation. Und es sind Filmaufnahmen gemacht worden von Menschen, die einfach ganz ruhig in die Keller gehen. Familien mit Kindern. Warum? Weil die Israelis sich vorbereitet haben auf diese Situation. Und das ist eine Situation, die haben wir nicht. Wir haben in den letzten 80 Jahren keinen Krieg gehabt. Und wir haben eine Entfernung von Krieg, militaristischen Auseinandersetzungen gelernt. Und wir haben keine Vorstellung entwickelt, was da eigentlich passieren kann. Es ist alles weit weg. Dort aber, wo die Wiederholungen solcher Krisensituationen da sind, kann man lernen, sich in Teilen, nicht vollständig, auf schwierige bis ganz schwierige Situationen, bis hin zu Todesfällen, kann man sich auch mental ein Stück vorbereiten. Aber das geht nicht ruckzuck, sondern das muss man eigentlich sehr umsichtig, mehrdimensional über einen längeren Zeitraum vormachen.
Würdest du sagen, dass das für die Psyche ein Schutzmechanismus ist? Wenn ich die Dinge öfters erlebe, dann kann ich damit besser copen.
Ja.
Wenn ich es jetzt gerade ausspreche, dann kommt's mir, klingt es auch sehr logisch.
Ja.
Und das heißt, es gibt wirklich auch in Krisen, je nachdem, wie die Vorerfahrung ist oder in Krisengebieten, andere Reaktionsmuster
Ja,
oder
die gibt
anderen
es.
Umgang damit.
Die gibt es. Und das trainieren wir zu wenig, weil wir in unserem Leben, und wir haben so viel Wohlstand, wir haben so viel Freiheit, wir haben so viel Selbsterfahrungs- und Selbstentwicklungsmöglichkeiten, dass wir verloren haben, hier in unserer Gegend in den Katastrophendimensionen zu agieren, wahrzunehmen, Situationen einzuschätzen, die in anderen Kriegsgebieten zum Beispiel da sind. Man könnte daraus lernen, aber damit man aus diesen Erfahrungen lernt, muss man sich mit unangenehmen Situationen beschäftigen. Und wer trainiert schon den Umgang gerne mit katastrophalen Situationen? Das ist nicht ganz einfach. Und man findet wenig Berater, die das machen.
Woran ich jetzt gerade gedacht habe, ist, vielleicht hast du da auch einen Blick reingeworfen in den Umgang zum Beispiel bei Piloten oder auch überhaupt bei, in der nicht in der Raumfahrt, in der, also im
Oh.
Flugzeug.
Ja.
Da weiß ich zum Beispiel vom guten Bekannten von mir, der Pilot ist, dass er sein Team jedes Mal neu, egal ob die jetzt schon dreimal miteinander geflogen sind oder nicht,
Genau.
immer kurz bevor man startet, geht das Team in jede Notfallsituation, also jede nicht, aber halt mögliche häufige Notfallsituationen durch. Und die üben das aber auch richtig so von wegen, der eine stellt sich hier auf, der nächste stellt sich hier auf. Und dann ist es ja auch sozusagen, ich nenne es mal Embodiment, dass es auch im Körper verankert ist. Ah,
Genau.
okay, bewege
Genau.
ich mich hin.
Das geht einfach nur durch Übung, die der Körper spürt. Der Kopf versteht und der Körper spürt. Und deswegen finde ich das sehr sinnvoll, aber das wird viel zu wenig aus dieser Enklave Flugbetrieb reingetragen in andere gesellschaftliche Situationen. Da werden die Vorbereitungen viel geringer vorgenommen. Polizisten werden in Teilen ja auch vorbereitet. Wie geht man mit Demonstrationen um, beispielsweise? Und da ist, das kann ich aus der Erfahrung in Frankfurt sagen, sind ja enorme Verbesserungen zu beobachten gewesen, was in den Laufe der letzten 30, 40, 50 Jahre von den Polizisten gelernt wurde, wie man mit schwierigen Situationen, sozialen Demonstrationen, Konfliktsituationen, Schlägereien, sowas umgeht. Das kannte man früher in der Form, in der Breite ja bei der Polizei auch nicht. Da muss man sagen, da sind schon deutliche Entwicklungen da in einzelnen Berufsgruppen, aber nicht gesellschaftlich. Nicht gesellschaftlich. Und ein anderes Beispiel, wenn ich da mal springen darf,
Ja,
ist
gerne.
ein ganz anderes Beispiel, nämlich die Documenta. Was hat die Documenta denn gemeinsam mit der Flutkatastrophe im Ahrtal? Vieles, ganz vieles. Natürlich gibt es Unterschiede. Da im einen Fall geht es um Kunst, im anderen geht es um lebensmordendes Wasser. Aber man kann beobachten, dass die Documenta-Verantwortlichen überhaupt nicht die kulturellen Schwierigkeiten der Signalinterpretation, der Kunstsymbolik verstanden haben. Die haben eine indonesische Gruppe genommen, im Grunde genommen als Steuerungsorgan für den Ablauf der Documenta in der Erwartung, eine freiheitliche organisierte, am Gemeinwohl interessierte, transparente, demokratische Veranstaltung zu organisieren. Und plötzlich traten ganz andere Probleme auf, nämlich die direkt erkennbaren oder die verdeckten möglichen antisemitischen oder tatsächlich antisemitischen Signale. Da wurde die Gefahr, was das für die Documenta bedeuten könnte, in der politischen Einschätzung völlig verkannt. Und die Leiterin der Veranstaltung ist ja nicht mehr umsonst nicht da, sondern sie musste lernen, dass sie das Ganze völlig unterschätzt hat, was da an gefährlichen Interaktionen, politischen Diskussionen und so weiter betrachten konnte. Und dann hat sich herausgestellt, wer war denn eigentlich ein Konfliktmanager in dem ganzen Skandal, der sich die ganze Zeit noch hinzieht, bis hin zum Zurücktritt der Jury für die nächste Documenta, die 27 stattfindet. Da ist ja die zweite Garnitur, die dann eingestellt wurde, um zusammenzuarbeiten. Die ist ja auch im Grunde genommen dann auseinandergeflogen. Hat man auch nicht kommen sehen, weil die psychologischen Aspekte nicht richtig eingeschätzt wurden. Und der Punkt war, man hat zwei Sachen gemacht. Also es gibt mehrere andere Fehler, aber ich verkürze jetzt mal. Man hat erstens die unterschiedlichen kulturellen Interpretationen von Kunstwerken unterschätzt und hat zweitens in der Diskussion darüber grundsätzlich, und das ist einer der Hauptfehler in der Documenta, immer in Verantwortungs- und Schuldkategorien diskutiert. Ich kenne kaum eine Diskussion, die dort war, die wirklich analysiert hat in psychologischer Neutralität, warum der Konflikt sich so aufgeschaukelt hat, warum die Juden auf einmal, wie der Herr Schuster, der Vorsitzende der deutschen Juden, auch dort mehrmals gemacht hat, die sich bedroht fühlten. Warum ist das Gefühl entstanden? Die Diskussion ist irgendwann entzündet worden und dann kriegte die einen Eigenlauf. Und jede Gruppe, die daran beteiligt war, oder jede Seite, hat ihre eigenen Schuldkategorien und Verantwortungskategorien. Wer das ganze Ding jetzt verdömmelt hat, um es mal etwas humorvoller auszudrücken dabei. Aber man konnte sehen, einseitige Schuldzuweisungen und Verantwortungszuweisungen, Bestreiten von Verantwortung und Schuld, unterschiedlichen Verantwortungszuweisungen, alles das war immer, was macht irgendein anderer als ich selbst, um zum Misslingen oder zur Katastrophe beizutragen. Und das ist so eine allgemeine Erfahrung. Die wechselseitigen Schuldzuweisungen dominieren die Analyse und vor allen Dingen sie dominieren die Lösungsfindung und sie verhindern sie geradezu. Das
Ja,
Suchen nach
gut.
Verantwortung und Schuld reduziert die Problemlösemöglichkeiten. Vor allen Dingen in einem ästhetischen Kunstverständnis, Diskussionsraum, der andere Kategorien hat als die rechtliche Gerichtsverhandlung. Aber man fällt darauf zurück.
Ja, also auch der gefangen im Dramadreieck im Endeffekt.
Ja.
Und dann dadurch auch, also ich zeichne, wenn ich das Drama-Dreieck zeichne, ich habe neulich auch eine Folge tatsächlich dazu gemacht, immer so ein, dass ich da in die Mitte ganz viel Gewitter reinmale, weil da sind ja auch immer nur negative Gefühle drin. Also da drin geht es nicht mehr, da fühle ich mich hilflos, da bin ich angstbehaftet, da bin ich nicht in meiner Stärke, sonst müsste ich ja auch nicht so krass also mich abwehren und den anderen angreifen. Und dann gibt es ja auch dieses sich gegenseitig hochschaukeln von Opfer und Täter, die sich gegenseitig dann irgendwann mal verdrehen. Und dann natürlich nur noch Chaos herrscht und gar keine Lösungsmöglichkeit.
Und deswegen hat es auch in Kassel oder in den Gremien, die dafür zuständig waren, unglaublich lange gedauert, bis irgendwelche Regularien gefunden werden konnten, eine gewisse Beruhigung reinzukriegen, immer mit der offenen Frage, kippt die Documenta vielleicht endgültig und ist es das Ende dieser Institution, die weltbekannt ist, weil man nicht sicher war, wer regt sich jetzt über wen noch auf in diesem ganzen Zusammenhang. Und das sind ganz deutlich kulturelle Unterschiede, Gruppenunterschiede, Perspektivunterschiede von Einzelpersonen, unterschiedliches Kunstverständnis, unterschiedliches Verantwortungsverständnis, rechtliche Diskussion. Alles hat stattgefunden in einem großen Chaos und keiner hat es richtig organisiert, dass man einigermaßen durchkommt, wenn man eine Konfliktmanagement-Prozedur erstellt hätte.
Absolut. Und da einmal diese unterschiedlichen Puzzleteilen an Schichten, also, ne? Und dann ist es aber für mich auch wieder der totale Link zu dem Israel-Palästina-Konflikt, weil auch hier ist es ja ein unterschiedliches, da schließt sich auch der Kreis zu den unterschiedlichen Realitäten, die du
Ja.
am Anfang so schön rausgestellt hast. Unterschiedliche Wahrnehmung von was ist richtig, was ist falsch, wer ist schuld, wer ist nicht. Und dann dieses sich gegenseitig einfach so krass immens hochschaukeln.
Ja, man muss sich vorstellen, beim Israel-Hamas-Konflikt kommen ja mehrere Situationen. Ein schönes, leider schönes, tierisch brutales Geschehen, das sich lange angebahnt hat. Der Witz ist doch ein brutaler, blutiger Witz, der darin besteht, dass die Israelis rechtzeitig wussten, dass dieser Angriff stattfinden sollte, weil sie die Pläne, Informationspläne über den Angriff von Hamas-Leuten hatten, die aber von einigen wichtigen Israelis, Militärs wie Politikern, als nicht realistisch und unwahrscheinlich abgetan wurden. Die haben das gar nicht ernst genommen, bis der blutige Ernst dann stattfand. Dann hat man es ernst genommen. Und dann war die Schuld einseitig verteilt. Die Israelis haben gesagt, die Palästinenser, die Hamas vor allen Dingen. Aber dann haben die Palästinenser gesagt, nein, nein, die Israelis haben mit ihrem ganzen Ablauf, den sie schon seit Jahrzehnten mit uns praktizieren, auch ihren Teil beigetragen. Aber die haben das auch sehr einseitig betrachtet, überwiegend. Also auch da kann man beobachten, wie schicksalshaft einseitig, parteiisch, unrealistisch die Komplexität ignorierend die Ursachen betrachtet wurden. Und deswegen hat man auch nicht gesehen, dass Israel in dem ganzen Jahr davor schon Auseinandersetzungen bis zur Zerreißprobe des Staates hatten, in denen die Verfassungsänderungsvorschläge von Netanyahu von vielen Leuten in Frage gestellt wurden. In diesem Konflikt oder während dieses Konflikts, muss man besser sagen, wo sich die Regierung und Oppositionelle richtig bekämpft haben, mit Tausenden von Demonstrationen und Teilnehmern an den Demonstrationen, hat man übersehen, welche Gefahr auf der anderen Seite war. Man hat das einfach unterschätzt, bis es ausbrach. Und das gehört auch zu dem Punkt. Man wird einseitig, man sieht verengt, man macht keinen Perspektivwechsel, man missinterpretiert vorhandene schwache Signale, kann sich nicht einigen, dass es so schlimm werden würde und dass man anders reagieren würde als im Alltag. So, da kulminieren diese ganzen psychologischen Probleme. Und dann kann man beobachten, dass wenn man in diesen Krisensituationen, das trifft ja die politische Diskussion im Hamas- und Israel-Fall genauso, es ist völlig egal, welche vernünftigen Argumente, wie man kooperieren sollte, wie man das Problem lösen könnte, wie Brücken geschlagen werden könnte, was man für Lösungen finden könnte für eine Waffenruhe oder für einen Waffenstillstand. Alles das, was mit Vernunft zu tun hat, findet ja bisher kein Ende. Es geht weiter. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, nicht weil die Leute zu dumm sind, sie sind intelligent genug, aber sie haben psychologische Bremsmechanismen, die ihr eigenes Verhalten kanalisieren und verengen. Und dazu gehört die totale Überzeugung, Schuld sind die anderen. Und deswegen müssen sie bestraft werden. Und solange dieser Mechanismus läuft, gibt es keine Lösung.
Was sind denn dann aus deiner Sicht Möglichkeiten, diesen Mechanismus zu unterbrechen?
Ich glaube, das ist, wenn die Konflikte laufen, ganz schwierig. Unterbrechen kann man sie ganz schwer oder nicht während der direkten Katastrophe, der Krieg oder der Krise. So, man kann sie nur unterbrechen davor und danach, weil man dann die Möglichkeiten hat, dass man die emotionalen oder die anderen Fallen, in die man läuft, ausbreiten kann, dass man mit den verschiedenen Leuten verhandeln kann, die nicht direkt am Krieg oder an der Krise oder der Katastrophe beteiligt sind. Im Krisen- und Katastrophenfall gelten die reduziertesten Mechanismen, aber nicht komplexe Problemdefinition, Problemklärung, gute Kommunikation. Alles geschenkt. Es findet alles statt. Gute Kommunikation, schlechte Kommunikation, Starre, Erschrecken, Angst, Drama. Man konnte nur lernen, wenn man rauskommt und irgendwelche Erholungsmöglichkeiten hat, um zu lernen, welche Mechanismen im vergangenen Fall hätten helfen können, um zu überlegen, in welchem anderen Fall sie vielleicht helfen könnten und zu trainieren, die Mechanismen zur Überwindung zu trainieren. Und das ist nicht ganz einfach.
Uwe, ich hatte gerade so ein schönes Bild hinsichtlich zu so einem Prototyp, den kennst du bestimmt auch, den habe ich nämlich schon in mehreren Unternehmen erlebt. Ich nenne ihn immer liebevoll den Feuerlöscher. Jemand,
Ja.
der erfolgreich ist, dadurch, dass in seinem Team immer Chaos ist, also nicht immer, aber halt öfters gibt es so Brennpunkte, dann
Ja.
stürzt er sich drauf, heldenhaft, löscht das Feuer. Und wird dann natürlich, weil er sich mit dieser Heldengeschichte schmücken darf, auch dafür vielleicht sogar befördert, gerühmt etc. Während natürlich die viel schönere Option oder Möglichkeit, ein Team zu haben, in dem erst gar kein Feuer ausbricht. Ne? Dann habe ich zwar nicht diese schönen Heldengeschichten zum Erzählen, gleichzeitig passiert dann genau das, was du gerade gesagt hattest, also übertragen jetzt auf den Unternehmenskontext.
Ja.
Hey, wie gehe ich da eigentlich vorher durch? Wie übe ich die Sachen? Wie antizipiere ich Sachen, sodass es halt nicht zum Drama kommt?
Das ist leider ein gar nicht so ganz seltener Vorgang, dieser Prozess. Er ist nicht nur dramatisch und theaterreif zu illustrieren, sondern er ist, glaube ich, in vielen Stellen viel leiser, aber genau in der Struktur ganz ähnlich. Dass es Leute gibt, die Krisen übersehen. Nicht, weil sie sie nicht wahrnehmen, sondern weil sie einen Modus haben der Daseinsbewältigung, die Helfer manchmal auch brauchen, die froh sind, dass Katastrophen da sind, dass man mit der eigenen Kompetenz etwas an Lösungen produzieren kann, weil es ja das Selbstwertgefühl stabilisiert. Also ich rede jetzt nicht einfach pauschal vorurteilsvoll über Helfer, sondern über Menschen überhaupt, die in manchen Situationen gar nicht bewusst sind, was sie eigentlich mit zulassen, damit sie unter Umständen heldenhafte Lösungen herbeiführen können. Es ist zwar nicht Dauerzustand, und ich glaube, das ist nicht der Normalzustand in vielen Fällen, aber es gibt diese Fälle.
Ja, dahingehend wäre ja natürlich aber auch eine Musterunterbrechung, die, also ich sag mal, es ist vielleicht eine sehr philosophische und banale Lösung, aber das Arbeiten am eigenen Selbstwert, damit ich das nicht brauche, dieses heldenhafte Auftreten und auch sehen kann, hey, ich kann auch für meine eigenen Fehler einstehen und ich komme erst gar nicht in diese Ja-Nein-Richtig-Falsch-Diskussion rein.
Was im Normalfall ist, wenn das Ganze noch nicht, wenn das ganze Geschehen zwar, ich sag mal, Spannungen enthält, aber noch nicht in wirklichen Krisenmodus reingegangen ist oder noch nicht in einen Krieg ausgeartet ist oder noch nicht in eine Katastrophe, wo Leute blind reagieren. Es ist ja ausgesprochen schwierig, wenn Paniksituationen sind, dann Leute zu steuern, irgendwie auf einem bestimmten Weg zu halten. Da kann man auf die einreden und manchmal kann man ohne Gewalt gar nichts verhindern, was noch zu größerer Gewalt führt. Das kann man nur in befriedeten Umständen, die wiederholt werden. Die befriedeten Umstände, die es ermöglichen, in Ruhe mal über Abläufe von anderen Menschen, von der eigenen Reaktion. Man kann dann lernen, Perspektivwechsel zu trainieren. Wer trainiert heute systematisch Perspektivwechsel? So als Daueraufgabe.
Ja, wahrscheinlich wir Psychologen ab und zu. Jetzt wissen wir auch, warum die gesellschaftlich relevant sind.
Ja, und ich glaube beispielsweise, das hört vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ich finde, die Psychologie zeigt, wie viel schwieriger psychologische Schwierigkeiten und Katastrophen sind, als logische Probleme oder naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erforschen. Solange die Logik herrscht, kann man noch Prozesse intelligent auflösen. Wenn Menschen zu tun haben, reicht das einfach nicht mehr. Das übersteigt vernünftiges Verhalten. Das wird außer Kraft gesetzt. Und diese ganzen psychologischen Zusammenhänge, finde ich, sollten die Leute, die sich dauerhaft mit ihrem täglichen Umgang mit schwierigen zwischenmenschlichen Fragen auch in eine andere Dimension reinbringen. Das ist zum Beispiel auch meine Message mit diesem Buch. Ich finde, Psychologen wie Coaches könnten die Kompetenz haben, sich auch mit Fragestellungen auseinanderzusetzen, die gesellschaftliches Leben im Normalfall betreffen, wie der Kommunikationsstil unter Politikern ist, wie der Kommunikationsstil zwischen Parteimitgliedern ist, wenn sich Parteien öffentlich streiten, wie der Interventionsstil von Journalisten ist, wenn sie Interviews machen und
Das ist auch noch eine ganz wichtige Frage. Tatsächlich, weil die hätte ich mir unbedingt aufgeschrieben, weil ich es so spannend finde. Ich habe mich mal eine Zeit lang sehr, sehr mit Journalismus auseinandergesetzt. Und wir können ja Journalismus auch als, ich sag noch mal so, als Feuer in Fass Öl rein nutzen oder aber auch ein befriedigendes journalistisches Handeln nehmen, wo ich vielleicht in meiner Rolle von außen die Berichterstattung so mache, dass ein bisschen Ruhe in das Ganze
Ja.
reinkommt, ne? Das eine ist natürlich wahrscheinlich lukrativer als das andere.
Ja, eindeutig. Wenn irgendwas daneben geht, das ist eine Aufmerksamkeit wert. Und
Ja.
in den Medien werden deswegen auch permanent Aufmerksamkeitsstörungen signalisiert, in irgendeiner Art und Weise, damit man ein interessantes Gesprächs- und Berichtsthema hat.
So, im
Irgendwas im Moment
Hintergrund.
passiert.
Bitte? Im Hintergrund hat sich gerade mein kleiner Dackel zu Wort gemeldet. Ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Manchmal blendet es Zoom aus.
Ich habe den Dackel fast nicht gehört, aber dein verändertes Gesicht gesehen. Du bist
Genau.
noch einmal ein bisschen erstarrt gewesen. So, und das ist eine natürliche Reaktion. Unerwartete Unterbrechungen und die blockieren ein vernünftiges oder ausbalanciertes Verhalten. Die führen erstmal zu einer Starrheit oder zu einer Überreaktion, damit man irgendwie aus der Situation rauskommt oder sie nicht richtig mitbekommt.
Ja,
Und
war voll schön aufgefangen. Vielen Dank. Ja, ich liebe sowas, weil das ist ja das Leben, ne? Es kommen ja dann diese Situationen rein und das ist ja auch voll gut für unseren Zuhörer einmal zu sehen. Hey, das sind so minimale Situationen, was natürlich nicht krisengleich ist, aber gleichzeitig sensibilisieren die natürlich jetzt schon mal, ne?
ich fand es sehr interessant, vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das zurückliegt, zu hören, zu erfahren, einen Bericht zu lesen über die Uni in Aarhus, Dänemark. Dort gab es einen Studiengang, ob er heute noch existiert, weiß ich nicht. Aber es gab damals einen Studiengang mit dem Titel Chaoskompetenz.
Das ist ja ein cooler Name.
Das ist doch ein Punkt, von dem ich glaube, dass der lernbar ist. Nicht total und nicht in jeder Weise, klar, wie auch bei anderen Fähigkeiten. Aber wer lernt heute auf systematische Art und Weise Chaoskompetenz? Im zwischenmenschlichen Verhalten, im systemischen Verhalten, in der Politik. Wer beschäftigt sich damit? Zu wenig. Und das wäre eigentlich ein Lernfeld, das man aufbauen könnte.
Und was wären so drei Sachen, wo du sagst, hey, die drei Schlüssel-Skills, wenn die jetzt der Hörer hört und sich beibringt oder sich auch leicht vielleicht selber beibringen kann, dann ist seine Chaos-Kompetenz zumindest ein bisschen besser geworden als vorher.
Ja, also ich denke, wenn ich jetzt mal an drei Sachen spontan denke, ohne den Anspruch zu haben, es wären wirklich die wichtigsten Sachen. Ich gehe jetzt nach der Heuristik vor,
Einfach
einfach. Drei Punkte.
Bauchgefühl.
Also eine ist, man braucht Methoden, um sich selbst zu beruhigen, um eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. Wie kann man sich beruhigen, um die Situation, die da ist, abgebrüht zu analysieren, zu registrieren, sich der Realität zu stellen? Zweiter Punkt ist, wie kriegt man es hin, sein Selbstwertgefühl so aufzubauen, dass man bei Pöbeleien, persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie nicht fassungslos zurückschlägt oder fassungslos erstarrt? Wie kriegt man in Fragestellungen einfach in den Griff? Das gilt für Journalisten, Politiker genauso wie für Hausfrau und Ehemann. Die Situation drittens könnte verbessert werden, indem man lernt, mehr perspektivisch zu denken. Meine Sicht ist eine Sicht. Ich muss rauskriegen, wie viele Sichten es noch gibt. Und ich muss rauskriegen, wer durch welche Erklärungen die erhobene eigene Sicht zur erhabenen eigenen Sicht macht. Und das heißt für mich auch unter Umständen, wie kann man Empathie interpretieren? Empathie ist ja ein scheinbar einfaches Wort, aber da gibt es ja so ganz verschiedene Differenzierungen. Da könnte man lange drüber reden, was da alles dazu gehört. Empathie bedeutet ja auch nicht nur, sich einzufühlen, wie ein anderer denkt, sondern Körpersprache zu lesen, Gedankensprache zu lesen, Emotionssprache zu lesen, Beruhigungstechniken zur Verfügung zu haben, Verständigungsbrücken aufbauen zu können, die eigene Haltung zu regulieren, die Haltung des anderen nicht dauernd zu beurteilen, nicht dauernd zu verurteilen, nicht dauernd Verantwortung anzusprechen, sondern nach Lösungen zu suchen. Klingt ein ganz einfach, aber um es zu lernen, braucht man ein ganzes Leben.
Absolut. Und vermutlich auch jemand, der einen ab und zu mal bei der Reflexion unterstützt und einen an die Hand nimmt.
Ja, ich denke, das Lernen an diesen Stellen geht nicht alleine, sondern es geht
Ja.
eigentlich nur mit anderen in dem Dialog, in der Interaktion, um Erfahrungen, die man macht, aufzuarbeiten aus verschiedenen Perspektiven.
Absolut. Was mich jetzt noch absolut interessiert, ist, wir haben ja jetzt Krisen angeschaut, einmal auf dieser gesellschaftlichen, ich sag mal, globaleren Ebene und auch für den einzelnen Menschen. Also es gehört ja eh immer beides zusammen. Wo würdest du die, gibt es noch Unterschiede zwischen dieser, wenn es mich als Einzelperson betrifft und wenn es ganz viele betrifft? Wo du große und also es gibt bestimmt Unterschiede, aber wo siehst du die größten Unterschiede?
Für mich sind zum Beispiel große Unterschiede zwischen einer männlichen und einer weiblichen Perspektive. Ich will jetzt gar keine Vorurteile pflegen und sagen, das geht gar nicht ineinander
Jetzt
über.
hau richtig rein.
Sondern es geht darum zu sagen, es gibt tatsächlich Unterschiede, wie Männer und wie Frauen reagieren. Und die Frage ist, worin besteht das tatsächlich oder was sind Vorurteile, die da sind? Zweiter Punkt. Ich finde es ganz wichtig festzustellen, es gibt Hierarchien in Organisationen. In jeder Organisation gibt es Hierarchien, ob ich die will oder ob ich die nicht will, ob die den öffentlichen Werten, den modernen Werten entsprechen, der modernen Kommunikationsphilosophie, der modernen Interaktionspsychologie, wie auch immer, völlig egal. Es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede auf der Ebene. Für Anfänger ist Führung was ganz anderes wie für mittlere Führungskräfte oder für Top-Manager. Führung ist nicht das gleiche auf jeder Ebene. Es ist nur der gleiche Wortstamm. Aber das politische Spiel oben ist was ganz anderes. Die Wertewelten im unteren und mittleren Managementbereich sind ganz andere in der Interaktion als die Leitwerte, die oben im Top-Management in einer politisch abgehobenen Perspektive und Ebene herrschen. Ganz andere. Das ignorieren manche Leute, weil sie einfach urteilen, was ist heute gut, was
Kannst du
im
da einmal
Entscheidenden.
nochmal konkretisieren, weil ich weiß, dass ja auch eine Menge angehende Führungskräfte zuhören. Und ich glaube, das ist super interessant gerade.
Also wenn Sie zum Beispiel, wenn du jetzt Laura dran denkst, wenn junge Leute ins Unternehmen reinkommen, nehmen wir mal die schablonenhaften Hinweise zu Generation Z. Dann wird immer angesprochen Generation Schneeflocke, also emotional sensibel, voller Erwartungen, empfindlich am eigenen Ego, ausgerichtet an den eigenen Bedürfnissen. Während es Generationen gab, die älter sind, die sich mehr an Pflicht orientiert haben, die mehr Aufbauarbeit nach dem Krieg geleistet haben, muss man ganz klischeehaft.
Also meinst du mit der Werteveränderung tatsächlich auch generationsabhängige unterschiedliche Werte? Ja, okay.
Da gibt es einfach deutliche Unterschiede. Was
Ja.
erwartet man von seinem Leben? Was ist eigentlich lebenswert? Arbeit oder macht man sich da nur kaputt? Ich bin ein bekennender Vertreter der Boomer-Generation, die sagt, wir haben viel aufgebaut und viel erreicht. Aber wir haben nicht alles richtig gemacht, wir haben einiges falsch gemacht. Aber die Werte, die heute da sind, sind ja geprägt von einer ganz anderen Erfahrung. Sie sind notwendigerweise von einer anderen Erfahrung. Was ist da einfach als besser oder schlechter zu beurteilen? Es ist verschieden. Und diese Verschiedenheiten werden oft ignoriert. Im Management kannst du ja beobachten, auf den unteren Ebenen, auf den mittleren Ebenen ist offene Kommunikation, ist Team, ist persönliche Weiterentwicklung, ist Kooperation und so weiter angesagt. Früher hieß das ein bisschen anders. In oberen Regionen heißt das auch anders. Da heißt es, was kann ich, was sind meine Kompetenzen, wie muss ich mich positionieren? Und oben in den Hierarchien von Großorganisationen gibt es immer Politik und es gibt immer die krasse Unterscheidung, wie geht man mit Macht um? Ganz andere Spielregeln, zum Umgang mit Politik und Macht, zum Umgang mit Kommunikation, zum Umgang dessen, was man öffentlich sagt, nicht sagt. Und da tun sich manche jungen Leute oder unteren Ebenen schwer, die gucken nach oben und sagen, wie verhalten die sich eigentlich? Die sind nicht so vorbildlich, wie ich es gerne hätte. Und die oben gucken nach unten voller Geringschätzigkeit und sagen, die Leute haben noch nicht das richtige Leben kennengelernt. Also das heißt, da stabilisieren sich Vorurteile und Gegensätze, die einfach überall sich in mehr oder weniger deutlichen Ausprägungen dann zeigen. Reicht das im Moment als Antwort
Ja,
oder?
absolut, absolut. Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Einblick, wie du das gerade geschildert hast.
Darf ich mal eine Rückfrage stellen? Das macht man zwar nicht in Interviews,
Doch unbedingt. Wir sind
aber
hier ja
vielleicht.
in einem positiven Gespräch hier
Genau.
miteinander.
Wenn du das hörst, was wir jetzt im Moment so besprochen haben, und wenn du das so aufnimmst, was ich so erzählt habe, was beschäftigt dich da am meisten?
Betreffend auf das gesamte Gespräch oder auf den
Ja.
letzten, auf das gesamte Gespräch, zwei Dinge. Das erste ist tatsächlich, hey, wie können wir das gesamtgesellschaftlich besser auf die Kette kriegen? Das wären, also du hattest ja schon einen Lösungspunkt mit reingebracht. Also, wie können wir zum Beispiel mehr Psychologen, mehr Coaches an entsprechende Stellen bringen, damit sie auch
Genau.
mitreden? Ich finde das super spannend. Zum Beispiel, ich meine, KI ist jetzt gerade eine neue Entwicklung, aber wie viele der KI-Entwickler nehmen eigentlich Arbeitspsychologen mit rein, um die KI zum Beispiel zu entwickeln? Fast keine. Und da halt auch nochmal zu überlegen, hey, wie kann uns eigentlich so eine Technologie dienen? Und nicht so, hey, wie kriegen wir es am lukrativsten verkauft? Also diesen Blickwinkel. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt geht in das ganz Individuelle. Wie bekomme ich in jetzt meiner Rolle als Coach oder auch als Trainerin, wenn ich Führungskräfteentwicklungstrainings gebe, auch dazu, dass ich meinem Gegenüber befähige, mehr in Richtung Selbstwert, oder nicht mehr in Richtung Selbstwert, aber vielleicht ein besseres Selbstbewusstsein zu bekommen, mehr zu verstehen, wo sind meine Stärken, liegt meine Kompetenz und so die Reflexionsfähigkeit zu steigern. Damit im Endeffekt dadurch natürlich ist auch ja, ich mich besser in so Drama-Dreiecks-Geschichten ja, navigieren kann.
Ja.
Also das sind so die zwei Aspekte, die mich am stärksten beschäftigen.
Das, was du sagst, bringt mich zu einer Anmerkung, wenn du einverstanden bist, dass ich die äußere.
Unbedingt.
Nämlich, ich glaube, dass wir unseren Schulunterricht völlig verändern müssten. Der Schulunterricht ist eine absolute Katastrophe. Das Schulsystem in der Welt an vielen Stellen, ich würde sagen an den meisten Stellen, absolut altertümlich, überhaupt nicht auf moderne Lebensumstände ausgerichtet und in Deutschland unter diesen Bedingungen, die wir haben, schon mal gar nicht. Leider muss ich das bittere Urteil so mal ansprechen. Aber ich sehe darin eine Chance. Ich will ja über Lösungsansätze reden und nicht Schuldzuweisung allein machen. Der Punkt ist, ich glaube, wir bräuchten einen Schulunterricht, der zwei zentrale Elemente mit beinhalten sollte. Nicht nur Mathematik, nicht nur Sport. Sondern man müsste andere Fächer kreieren. Und ein Fach hätte damit zu tun, wie gestaltet man Partnerschaften, die früher Ehen hießen? Wie gestaltet man sie? Was muss man eigentlich lernen, um sie konstruktiv zu gestalten, weil sie ein Kernzentrum des Lebens von Menschen betreffen? Und das Zweite ist, es müsste ein Fach geben, das sich mit Führung auseinandersetzt. Nicht einfach Weiterbildung, sondern Führung schon in der Schule lernen, damit die Psychologen und die Coaches sich auf die noch komplexeren Fragestellungen, die es in dieser Welt gibt, konzentrieren könnten und weiterentwickeln könnten. Dass wir nicht nur am Individuum bleiben, dass wir lernen, noch systemisch zu denken, dass wir uns mit Systemverhaltensweisen auseinandersetzen und nicht nur große Heldengeschichten aus der Geschichte zur Kenntnis nehmen oder irgendwelche Kriegsergebnisse und Jahreszahlen, die dazugehören, sondern dass man die psychologischen komplexen Systeme, die da drinstecken, auseinandernimmt schon als kleines Kind und lernt, mehr perspektivisch zu denken, die schwierigen Hintergründe von Krisen zu verstehen, Kommunikationsrituale für gute gelingende Partnerschaften, für konfliktäre Situationen und nicht einfach nur einen Vogel zeigen oder irgend sowas, sondern da lange aufbauend damit das Wissen, was in der Soziologie, in der Psychologie, auch in der Medizin, wie funktioniert das Gehirn, was man heute schon weiß, besser reinzubringen in die Gesellschaft. Heute sind es Teilfächer, die in der Öffentlichkeit natürlich aufgenommen werden, aber viel zu spät. Die Lernprozesse der ersten 6 Jahre werden ganz anders geprägt. Und da müssten wir einen besseren Zugang haben, um da prophylaktisch, Prävention ist das Stichwort, zu machen.
Ja, absolut. Ich habe gerade letzte Woche mit meinem Mann darüber gesprochen, wie gut es uns meistens gelingt, nicht immer, in unserer Beziehung, dass wir Kritik so äußern, dass sich der andere nicht abgeschmettert fühlt, sondern halt trotzdem gewertschätzt und wir sagen immer to elevate the other person. Und ich glaube, das ist voll das Geheimnis auch im Gespräch, also nicht nur in der romantischen Beziehung, sondern auch in der Beziehung, in Freundschaften, auch auf der Arbeit. Wie kann ich eigentlich mit meinem Gegenüber sprechen und durchaus Kritik üben? Und trotzdem ist es klar, hey, du bist okay, ich bin okay. Und so, das ist ein nett, also ein gut gemeinter Ratschlag oder ein Tipp, ein Impuls. Und nutz ihn und dann kannst du lernen und dann können wir gemeinsam lernen und dann kriegen wir es auf ein neues Level und dann haben wir eigentlich zusammen voll gewonnen. Und dann hat es nichts mehr mit den anderen runterziehen zu tun, sondern wirklich lass uns gemeinsam besser werden.
Genau. Du bringst jetzt ein gutes Beispiel so aus der Partnerschaft. Da kann ich nur
Ja.
unterstreichen. Für mich völlig nachvollziehbar, kann ich zustimmen, was du sagst. Mir fallen noch andere Anwendungen ein. Es müsste zum Beispiel doch möglich sein oder sollte möglich werden, dass junge Leute lernen, warum alte Leute nicht mehr so emotional und so offen reagieren, wenn sie 40, 50, 60, 70, 80 sind, sondern junge Leute sollten verstehen lernen, was sich da im Leben ändert, dass ältere Leute vielleicht cooler, abgeklärter, vielleicht verdeckter reagieren. Und die Älteren sollten lernen, dass es sehr hilfreich sein kann, was die Jungen machen. Dass nämlich
Ja.
Offenheit, Transparenz, nachvollziehbare, lautere Bekennungssituationen, was erlebe ich eigentlich, auch oben helfen können. Oben und bei älteren Leuten. Das ist ein wechselseitiges Lernen. Und wir, das fände ich gut, müssten eigentlich Situationen kreieren, in denen das Lernen, mit anderen Leuten umzugehen, ein ständiger Prozess ist. Und da fand ich zum Beispiel vor einiger Zeit gut, da hat die Zeit hier eine tolle Initiative ergriffen, dass sich Leute mit unterschiedlichen politischen Positionen zum Treffen zu zweit vereinbart haben und Rechte mit Linken diskutiert haben und so weiter. Das finde ich allerdings nur ein Einstieg. Ich stelle mir vor, als Vision, es müssten Lernsituationen kreiert werden, in denen man immer wieder mit anderen Leuten, mit anderen Positionen, mit anderen Lebenszielen, mit anderen Wertvorstellungen in gemeinsame Situationen reinbringt, in denen sie gemeinsam Verständigung lernen können. Und nicht nur über politische Diskussionen, sondern über persönliches Leben auch reden. Oder Lebensformen, über Familie, über Sport, über Gesundheit, über Politik, was auch immer. Aber nicht nur über ein Thema Politik und nicht nur vernünftig, sondern eher offen bekennerisch. Manchmal könnten auch öffentliche Situationen eher Selbsterfahrungsgruppen gleichen. Aber nicht jede Selbsterfahrungsgruppe ist geeignet, in jeder Öffentlichkeit stattzufinden. Auch das muss man berücksichtigen.
Psychologenwitz. Ja, ich würde jetzt wahnsinnig gerne noch mal so einen Schwenker auf die psychologische Sicherheit machen, so als allerletzte Frage, weil ich finde, wir haben es noch nie nicht angesprochen in unserem Gespräch. Und gleichzeitig ist diese Umgebung, die wir haben, die Kultur, in der wir sind, natürlich eine wahnsinnige, also genauso wichtig wie aus meiner Sicht, wie das Verhalten der einzelnen Person, um sozusagen aus dem Drama aussteigen zu können, um vielleicht auch mehr Transparenz zu zeigen. Was sind deine Erfahrungen aus deinen Untersuchungen dazu? Was würde A helfen, mehr psychologische Sicherheit zu installieren? Und B auch, was passiert ohne?
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage ganz richtig verstanden habe. Geht es dir um Mechanismen oder Methoden oder geht es um eine Haltung oder worum geht es dir? Was würdest du gerne klären?
Ich möchte dieses Konzept der psychologischen Sicherheit gerade künstlich auf die Krisensituation zu bringen, wo ja keine psychologische Sicherheit herrscht. Und einfach so nochmal zu gucken, hey, wie würde die Welt anders aussehen, wenn die da wäre? Oder eben, wie können wir es hinkriegen, dass wir auch in der Krisensituation, natürlich nicht in der Situation, sondern prophylaktisch, auch eine Kultur aufbauen, die entsprechende Sicherheit ja darstellt?
Also ich glaube, dass es hilfreich wäre, wenn man die Konzepte, wie Schulbildung gemacht wird, wie Psychologieausbildung gemacht wird, wie Therapie stattfindet und wie Coaching stattfindet, mehr zusammenbringen und auf gemeinsame gesellschaftliche Verwertung und Anpassung hin verknüpfen würde. Das ist für Kinder anders als für junge Erwachsene oder für Leute, die älter sind oder in verschiedenen sozialen Bereichen leben, in verschiedenen sozialen Milieus und so weiter. Wenn man die Alltagserfahrungen aus diesen verschiedenen Perspektiven zum ständigen Lerngegenstand machen würde, dass Lernen nicht mehr als Einzeltätigkeit vollzogen wird, sondern als lebensvollziehende Gemeinsamkeit erlebt wird, dass man mit anderen Leuten permanent im Training sein kann, sich nicht dauernd zu streiten, aber manchmal schon, dauernd zu versöhnen, wenn es geht, sehr häufig, und Konflikte mit Geduld anzugehen und nicht nur vernünftig oder nicht nur mit einseitigen Forderungen. Ich habe ein tolles Gedicht, einen Spruch aus der, glaube ich, der Gestaltpsychologie, aus der Ecke Kalifornien, nämlich Palo Alto und die Gegend, in der die Big Sur war, ist das Tal, wo es darum geht zu lernen, wie geht man mit Partnerschaften um. Und da gibt es einen fantastischen Spruch, den ich gern verwenden würde, für viele Situationen, weil er ist leider nicht von mir, aber ich finde ihn trotzdem sehr gut. Weil du nicht so bist, wie ich dich gerne hätte, kann ich nicht so sein, wie ich gerne wäre. Und das ist eine, dieser Satz ist eine Auseinandersetzung wert.
Absolut. Uwe, das
Und
ist ein.
das nur zum Ergänzen. Und dieses Lernen an diesem Satz beispielsweise könnte dazu beitragen, dass Leute sich vorbereiten, sicherer werden in verschiedener Hinsicht, verschiedenen Dimensionen, mit unterschiedlichen Herausforderungen oder schweren Situationen doch klar zu werden, auch wenn sie überraschend sind.
Ey, es ist ein Hammersatz auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Teilen. Und ich finde gleichzeitig auch ein guter Schlusspunkt, um einfach unsere Hörer zum Denken anzuregen. Gibt es denn noch etwas, was ich nicht gefragt habe, wo du aber sagst, hey Laura, das möchte ich unbedingt platzieren, weil das ist wichtig?
Ja, ich denke immer an die Frage, wie kriegen Fußballer es hin, zum Routinier zu werden? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Fußballer, die älter werden und viele Situationen unterschiedlicher Art mit vielen Gegnern erlebt haben und vielen Kumpels, lernen, Routinen zu entwickeln, wie man mit verschiedenen Situationen umgeht. Und was der Fußball lernen kann, könnte man auch in der Gesellschaft lernen. Immer wieder aktiv in neue Situationen reinzugehen, um allmählich zu lernen, wie geht man denn routiniert damit um und versucht trotzdem zum Gewinn zu kommen, aber hat akzeptiert fair seine Gegner.
Sehr cool. Ich hatte ganz vergessen, dass du ein großer Fußballfan bist. Das erinnert mich an die Autofahrt in Frankfurt.
Ja.
Ja, richtig, richtig klasse, Uwe. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Wahnsinnig wertvoll. Ich werde mir das Interview nochmal anhören, einfach um nochmal in die verschiedenen Richtungen einzutauchen. Und ich danke dir von Herzen.
Ich bedanke mich ebenfalls, Laura. Mir hat es Spaß gemacht. Du warst ein angenehmer und herausfordernder, aber angenehm herausfordernder Gesprächspartner. Und da du lebendig bist, fand ich das Gespräch sehr anregend, auch für mich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Vielen Dank.
Leadership Lounge
Alles noch.
von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.